Es ist Zeit, ist die Überschrift. Es ist Zeit, die Lichter leuchten schon, die Hoffnung ist schon entzündet. Es ist Zeit, dass du kommst, mach dich zu uns. Zeig dich endlich im fremden Kind. Lehr uns die Sprache deiner Liebe ohne Verstehen. Führ uns im Fremden deinen Bruder zu sehen. Komm und setz dich mit uns an den Tisch. Leg deine Hand sanft auf unsere drauf und lehr uns bitten und teilen. Es ist Zeit. Mach dich auf und geh mit uns über die Grenze fort. Nimm die Angst aus dem Herzen. Mein Land zuerst. Nein, der Mensch zuerst. Das war dein Wort. Komm, mach es wahr und trag uns fort. Zeig uns dein Land, wo Honig fließt, wo keiner der Liebe den Hahn abdreht, wo die Angst weg ist und das Herz wieder blüht. Ein Gedicht von Christine Jahn. Ihr könnt es noch einmal nachlesen auf euren Gottesdienstblättern. Und somit leite ich über zum Anbetungsteil, glaube ich.
Doch. Und ich will euch alle sehen, deswegen gehe ich einen Schritt zurück, damit ich das tun kann. Ihr Lieben, es geht strammen Schrittes weiter Richtung Weihnachten. Und wir nutzen die Adventszeit dafür, uns auf Jesus auszurichten, auf den wir warten. Letzte Woche habe ich die Frage gestellt, was erwartest du von Jesus, wenn er kommt? Und haben gehört, dass Jesus nicht kommt, um in erster Linie für mich, also ohne mein Zutun, Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit zu schaffen, sondern gemeinsam mit mir. Und heute wird dieses gemeinsam mit mir noch ein Stück konkreter, nämlich mit der Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um, als Menschen? Ein Thema passend zu unseren 5M. Menschlichkeit werden wir heute streifen, aber auch miteinander und missional. Ein buntes Paket in einem Bibeltext. Und ich habe ihn gesplittet in zwei Teile und lese den ersten Teil, Römer 15, die Verse 1 bis 6. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Paulus thematisiert im Römerbrief Kapitel 14, also eins vorher, den Umgang mit Starken und Schwachen in der Gemeinde. Damit meint er nicht Bodybuilder, die auf Hänflinge losgehen, sondern vielleicht erinnert sich der ein oder andere, am 11. November hatten wir hier drei Damen von der Theologischen Hochschule Elztal zu Gast und die hatten einen Abschnitt aus Römer 14 gepredigt, wo es genau darum geht, Starke und Schwache im Glauben und wie sollen sie miteinander umgehen. Da gibt es die eine Gruppe, die sie für sich erkannt hat, dass Gott sie in allem befreit hat und sie sich nicht nach Regeln richten müssen, um Gott zu gefallen. Paulus nennt diese Gruppe die Starken. Ebenso gibt es aber die Schwachen, die noch Regeln brauchen, weil sie darin Gott dienen wollen. Zusammengefasst war der Ertrag der Predigt vom 11. November, dass wir uns nicht gegenseitig verurteilen sollen, sondern gemeinsam nach unserem Erkenntnisstand und mit unseren Möglichkeiten Gott dienen sollen. Damit sollen wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen, ohne andere Formen, den Glauben zu leben, abzuwerten. In Kapitel 15, dem Text, den wir jetzt hier haben, setzt Paulus nochmal an und geht nun darauf ein, wie wir trotz unterschiedlicher Glaubensauffassungen und Umsetzung unserer Erkenntnisse gemeinsam Gott die Ehre geben können. Einseitigkeit und Abgrenzung in der Gemeinde ist nicht im Sinne des Erfinders. Den Starken sagt Paulus, ihr habt schon viel von der Freiheit Gottes in eurem Leben erkannt. Das ist toll, Jetzt ist es eure Aufgabe, gemeinsam mit denen, die diese Freiheit in ihrem Leben so noch nicht sehen, auf dem Weg zu bleiben und gemeinsam in eine Richtung zu gehen, damit ihr gemeinsam diese Freiheit schmecken könnt. Ich mache das mal an einem Beispiel konkret, das mir immer wieder begegnet in meinem Dienst. Es gibt immer mal wieder auch Auseinandersetzungen, die häufig mit Schriftverständnis zu tun haben. Und ich glaube, es gibt ungefähr so viele verschiedene Schriftverständnisse in dieser Gemeinde, wie Leute hier sitzen. Ganz unterschiedlich. Ich möchte mal zwei Gegenpositionen darstellen, die möglich sind. Die einen würden sagen, die Bibel muss im weitesten Sinne wörtlich genommen werden. Es gibt natürlich hier und da auch Abstriche. Doch wenn ich Gott gegenüber gehorsam sein möchte, muss ich die Bibel auch wörtlich nehmen. Andere würden erwidern, ich nehme die Aussagen der Bibel schon ernst, aber nicht, indem ich sie wörtlich nehme. Ich schaue hinter die Kulissen, frage nach der Textgattung, nach kulturell-historischem Hintergrund und der Zeit heute. Und das bringt mich zu anderen Ergebnissen, als es der Wortlaut der Bibel vermuten lässt. Und es gibt in beide Richtungen natürlich noch extremere Standpunkte. Es gibt auch in die Mitte hin auch weniger klar ausformulierte Standpunkte. Das ist ganz klar. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, das eine ist das Schwache, das andere ist das Starke. Das werde ich mir nicht anmaßen, das könnt ihr für euch selber klären. Was Paulus jetzt sagt, wichtig ist, dass ihr nicht überheblich sein sollt gegenüber den anderen. Man könnte ja sagen, ja, die sind halt noch nicht so weit. Ich mache jetzt hier mein Ding, egal ob die das verstanden haben, ich ziehe das durch. Wie die anderen damit klarkommen, ist nicht mein Problem. Und überhebliche Gedanken kommen ganz schnell. Ich mache ein Beispiel von mir. Ich kenne beide Seiten. Vor meinem Theologiestudium war mein Schriftverständnis eher konservativ. Für mich war klar, die Geschichten, die ich in der Bibel lese, sind historisch so genau passiert. Und viele Aspekte menschlichen Lebens müssen sich nach dem Wortlaut der Bibel richten. Im Studium wurde das in Frage gestellt. Und je mehr ich damit konfrontiert wurde, desto stärker war am Anfang mein Widerstand. Und ich erwischte mich sogar bei dem Gedanken, und zwar nicht Hassgedanken, sondern teilweise mit ernster Sorge, ob meine Dozenten eigentlich wirklich gläubig sind, weil sie nicht das erkannt haben, was ich erkannt habe. Aus der Sicht heute würde ich sagen, es ist ganz schön überheblich, meinen Geschwistern den Glauben abzusprechen, nur weil ich das anders sehe. Heute habe ich ein anderes Bibelverständnis. Ich frage mehr nach Hintergründen von damals und heute und bewerte daraufhin die Aussagen in der Bibel neu. Und wenn ich dann manche Diskussionen führe oder auch manche Diskussionen im Internet verfolge, entdecke ich bei mir manchmal auch überhebliche Gedanken, wenn Leute konservativ argumentieren und sagen, ach, wäre dir doch nur schon einen Schritt weiter. Als ob meine Ansicht die Wahrheit wäre. Überheblichkeit, das passiert ganz schnell. Und ich will das gar nicht, aber ich stelle fest, es passiert. Und nun ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und Paulus sagt, richte dich nicht nach dir selbst, sondern nimm die Zweifel und die Ängste der anderen ernst. Schaut aufeinander, passt aufeinander auf. Wenn wir das nicht tun, dann werden die Starken irgendwann die Schwachen abhängen und verängstigt und verunsichert zurücklassen. Oder wenn die Schwachen nur auf ihre Ängste blicken und den Starken mit ihren Argumenten gar nicht zuhören, sodass sie für sich selber und für die Gemeinde Wachstum verhindern, ist das auch nicht im Sinn des Ganzen. Paulus sagt in Vers 2, wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Unser Umgang miteinander soll den Glauben fördern, und zwar nicht nur meinen, sondern vor allem den der anderen. Überheblichkeit ist nicht das, wie sich Gott das vorgestellt hat mit uns zusammen. Es geht vielmehr um Einheit und Wachstum im Glauben. Und das ist, wir sind auch gegenseitig korrektiv zueinander. Um mal zu diesem Beispiel zurückzukehren, wenn wir nur Leute hätten, die sagen würden, die Bibel müssen wir wörtlich nehmen, dann würden wir als Gemeinde im Gestern stecken bleiben und würden weltfremd werden. Und unser Glaube wäre für andere uninteressant, weil andere uns als weltfremde Spinner betrachten würden. Wenn wir aber auf der anderen Seite nur Leute hätten, die sagen, das muss ich freier denken, das ist alles gar nicht so gemeint, wie es da steht, dann werden wir irrelevant. Weil die Leute dann zu Recht fragen, wozu brauche ich eigentlich Christen, wenn die Bibel zu heute gar nichts mehr zu sagen hat. Wir brauchen den gesunden Austausch. Wir brauchen uns gegenseitig als Korrektiv und im Glauben zu wachsen. Deswegen sagt Paulus auch, schaut euch Christus an. Er lebte nicht für sich selbst, er war nicht zum Selbstzweck hier. Er hat die Beleidigungen der Menschen gegenüber Gott getragen, um sie zu retten. Er hätte sich ja auch überheblich abwenden können. Diese Menschen, die sind es nicht wert, dass ich mich um sie kümmere. Die werden es eh nie lernen. Hat er aber nicht gemacht. So ist Gott auch nicht. Jesus ist diesen Leidensweg gegangen und hat dabei an uns gedacht. An dich. An mich. Obwohl wir immer wieder scheitern in unserer Nachfolge. Obwohl wir uns immer wieder streiten und die Unterschiede betonen. Sei es, weil wir Angst haben vor der Freiheit des anderen. Sei es, weil wir überheblich werden, weil ich den anderen schwach finde. Christus hat für uns gelitten, obwohl er genau wusste, dass wir immer wieder scheitern werden. Er hat uns nicht aufgegeben. Das soll uns Hoffnung geben, sagt Paulus, dass unser Streit aufhört, weil Jesus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung vereint. Es geht nicht ohne Scheitern. Wir werden immer wieder scheitern und fallen. Mal werden wir wegen Kleinigkeiten streiten, mal wegen großer Sachen vielleicht. Doch die Hoffnung ist da, dass wir gemeinsam Gott loben. Wenn wir wie Jesus auf den anderen achten, nicht nur auf uns selbst, werden wir stärker darin, miteinander geduldig zu sein und uns gegenseitig trotz all unserer Unterschiedlichkeit zu ermutigen. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, selber Recht zu haben, Besserwisser zu sein und dem anderen zu belehren, was denn nun richtig ist. Es geht vielmehr darum, miteinander den Weg zu gehen, sich gesund zu verändern, miteinander Gottes Freiheit zu erleben. Zum Beispiel Freiheit darin, Recht haben zu wollen. Das ist für mich tatsächlich so ein Freiheitserlebnis. Also ich wundere mich nicht, dass ich überhebliche Gedanken hatte. Ich bin nämlich so vom Typ Besserwisser. Ich habe zu Hause eine Karte, für alle, die das Wort nicht mögen, einfach weghören. Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Das ist so, so bin ich ein bisschen gestrickt. Ich erlebe allerdings dann echte Freiheit, wenn meine Meinung zwar gehört wird und ernst genommen, ich aber nicht darauf pochen muss, dass das jetzt richtig ist. Das weiß ich ja gar nicht. Ich bin nur davon überzeugt, aber ich weiß es ja nicht. Und ein Ort, an dem ich diese Freiheit immer wieder erlebe, ist unsere Gemeindeleitung. Wir setzen uns immer wieder mit verschiedensten ethischen Themen auseinander, teils weil sie uns in der Gemeinde begegnen, zum Teil auch, weil sie in unserem Umfeld oder durch politische Entscheidungen Gesprächsthema werden. Themen wie zum Beispiel begleiteter Suizid, Zusammenleben ohne Trauschein, Homosexualität, Sympathie mit bestimmten politischen Parteien und noch einige mehr. Wenn wir zusammenkommen und darüber sprechen, dann haben wir natürlich unsere Positionen. Mal sind die mehr oder weniger klar, weil wir uns vielleicht damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Mal sind sie näher zusammen und mal sind sie deutlich weiter auseinander. Doch wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir können das aushalten, dass wir unterschiedlich denken. Wir hören uns zu und wir versuchen, den anderen zu verstehen. Und wir überlegen erstmal als Gemeindeleitung, aber dann auch als Perspektive in der Gemeinde, wie können wir eigentlich damit gut umgehen? Wie können wir nach Gottes Willen leben? Und das braucht manchmal Zeit. Das geht nicht hoppla hopp. Deswegen, wenn ihr uns manchmal fragt zu bestimmten Themen, müssen wir manchmal eben auch sagen, wir sprechen darüber, aber wir sind noch nicht so weit. Habt bitte Geduld. Dann ist das kein Niederbügeln, so nach dem Motto, lass mich in Ruhe, sondern ich kann es dir jetzt einfach noch nicht sagen. Es lohnt sich, diese Zeit zu investieren, weil wir es dadurch schaffen, die Menschen in den Blick zu nehmen, um die es ja geht. Es geht um die Menschen. Da merke ich ganz praktisch, was das bedeutet, was Paulus in den Versen 5 und 6 sagt. Geht miteinander so um, wie Christus es vorgelebt hat, nämlich mit dem Blick aufeinander. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Paulus betont die Einheit in aller Unterschiedlichkeit. Er betont das Lob Gottes, dass wir gemeinsam anstimmen, und zwar nicht, weil der andere über den anderen gewinnt, sondern wir aufeinander Acht geben. Und im zweiten Teil des Textes wechselt Paulus jetzt die Perspektive. Sie wird größer. Ich lese die Verse 7 bis 13. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Denkt daran, dass Christus als ein Diener zu den Juden kam, um damit die Zusagen Gottes wahrzumachen. Das beweist, dass Gott treu zu den Versprechen steht, die er ihren Vorfahren gegeben hat. Und er kam, damit auch die anderen Völker Gott für die Barmherzigkeit ehren, die er ihnen erwiesen hat. Das meinte auch der Psalmist, als er schrieb, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will deinem Namen Loblieder singen. Und an anderer Stelle steht, freut euch, ihr Völker, gemeinsam mit seinem Volk. Und es heißt, lobt den Herrn, all ihr Völker, lobt ihn, alle Menschen auf Erden. Und der Prophet Jesaja sagte, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden alle ihre Hoffnung auf ihn setzen. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nehmt einander an. Das ist die Kernaussage, die den ersten mit dem zweiten Teil verbindet. Sie fasst den ersten zusammen. Denn nur wenn wir uns gegenseitig annehmen, kann Menschlichkeit funktionieren. Nur so können wir Gott ehren. Und nur so können wir auch unseren Blick weiten. Von uns über den anderen in die Welt. Gott hat uns verheißen, dass wir gemeinsam als Gemeinde schon mit einer Stimme loben, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und jetzt sagt Paulus, das wird auch noch größer. Und je weiter ich in die Welt schaue, nicht nur nach Europa, auch in andere Länder, andere Kulturen, andere Gebräuche und Traditionen, frage ich mich schon, wie soll das denn gehen? Paulus, was hast du da für ein Bild vor Augen? Ich kann mir das ja vorstellen, ein bisschen Erfahrung mit Ökumene, also im Zusammenspiel mit anderen christlichen Kirchen, habe ich ja, gerade Landeskirchen, andere Freikirchen, aber es gibt ja noch viel mehr. Wie soll das funktionieren? Und ich habe offen gestanden keine Antwort, weil mir auch die Erfahrung dazu fehlt, aber ich habe eine Hoffnung. Weil ich glaube, wir müssten uns natürlich ein bisschen aneinander gewöhnen, aber ich habe ja schon positive Erfahrungen gemacht mit anderen Christen, die, obwohl sie meine Nachbarn sind, wenn ich so sagen kann, anders denken als ich. Und ich glaube, das geht tatsächlich auch im größeren Horizont. Und Gott verheißt das ja auch. Paulus führt hier die Juden und die Völker an. Dass das nicht so richtig zusammenpasst, kann man sich vielleicht vorstellen. Für ein oder andere mag sich an die Predigtreihe erinnern mit Petrus und Cornelius, als Petrus auf dem Dach saß. Dort wird ja genau dieses Thema aufgegriffen. Wie kann denn ein Jude zu Heiden gehen? Wieder so ein typisches starke, schwache Beispiel. Die einen sagen, ja, es geht nur mit den anderen Völkern. Die anderen sagen, nee, es geht nur ohne die anderen Völker. Nehmt einander an. Paulus weitet die Perspektive weg von mir, von meinem Umfeld, meinen Gepflogenheiten, meiner Gemeinde, hin zu anderen Menschen, anderen Kulturen, anderen Völkern. Und wieder steht nicht das im Vordergrund, was uns trennt, sondern was uns verbindet, der Glaube an Jesus Christus. In allen drei Teilen des Alten Testaments ist verheißen, dass nicht nur Juden, sondern alle Völker Gott loben werden, trotz der Unterschiede. Wir loben gemeinsam Gott mit einer Stimme. Genauso wie Paulus es auch schon für die Gemeinde in all ihrer Unterschiedlichkeit sieht. Das Lob Gottes wird immer größer. Darum betet Paulus für die Gemeinde, dass Menschen aufeinander zugehen, Freude und Frieden im Glauben finden und damit die Hoffnung gestärkt wird, dass wir einmal alle zusammen, alle Christen weltweit, Gott loben. Und ich bin jetzt so frei und gehe über die Ebene, die Paulus anspricht, hinaus. Er spricht über Gemeinde, über Christen weltweit. Ich gehe noch drüber hinaus. Ich glaube, dieser Anspruch Gottes an uns, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, hat das Potenzial, dass wir die Welt wirklich positiv prägen und verändern können. Mit unseren 5M gesprochen, wir weiten den Blick von Menschlichkeit zum Miteinander und wir weiten den Blick von unserem Umgang innerhalb der Gemeinde und der Christen zum Umgang mit Menschen auf der ganzen Welt, wo wir es schaffen, wie Jesus, nicht uns selbst vorrangig zu sehen, sondern die anderen zu sehen, die ihre Nöte und Ängste und Zweifel. Da kann Gott Frieden schaffen, gemeinsam mit uns, um an die Predigt von letzter Woche anzuknüpfen. Und es gibt ja auch sowas wie eine christliche Überheblichkeit. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin ja schon gerettet, du noch nicht. Und komm dann mit meinem Eifer hin, von oben herab. Ich muss dich jetzt bekehren. Und tönen vollmundig von der Rettung durch Jesus, obwohl die Menschen das gar nicht hören können. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie gerade ganz andere Sorgen haben. Und auch hier gilt, nimm den anderen in den Blick. Was sind seine Bedürfnisse, seine Nöte? Und da sind wir beim M missional. Und wenn Menschen sehen können, dass wir uns untereinander annehmen, obwohl wir so unterschiedlich sind, dann kann auch das Vertrauen entstehen, dass wir auch Menschen annehmen, die Jesus gar nicht kennen oder sich selber nicht als Christen beschreiben. Menschen brauchen Gottes Liebe. Egal, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Und ich glaube, dass wenn wir so gut wie es eben können, einander annehmen, auch die Menschen, die ich nicht leiden kann, auch die Menschen, vor denen ich Angst habe, dann kann Gott etwas verändern. Zuerst bei mir und dann beim anderen. Ich sage das nicht, um Druck zu machen. Darum geht es mir nicht. Ich möchte euch meine Hoffnung zeigen, die ich habe. Oder meinen Wunsch auch, dass sich bei mir etwas verändert. Meine Hoffnung ist es, dass durch Gottes Liebe die Angst vor anderen Menschen klein wird. Dass Menschen sich nicht mehr abschotten, weil sie andere als Bedrohung empfinden. Dass Menschen Gottes Liebe erleben, weil sie unsere Freiheit sehen. Wenn ich mit dem Blick Jesu auf die Menschen schaue, dann kann ich mich auch gar nicht mehr absondern. Denn Jesus kam an Weihnachten für alle Menschen. Er kam für dich. Er kam für deine Freunde. Er kam für die Menschengruppen, die du toll findest und bewunderst. Doch noch mehr. Er kam für deine ätzenden Nachbarn. Für die frechen Gören, die dich nerven. Ich meine jetzt nicht die eigenen, sondern andere. Für Rücksichtslose. Für Machthungrige. Und mit dem Blick in die Welt setzen wir ruhig noch eine Stufe drauf. Er kam für die, vor denen ich Angst habe. Für die Flüchtlinge. Für die Muslime. Die Radikalen und vor denen ich gleich mit Angst habe und ablehne, weil es ja Radikale gibt. Oder um auch mal meine Wunden zu nennen. Er kam für Wutbürger. Er kam für Nationalisten. Er kam für Nazis. Er kam für alle. Sie alle brauchen Gottes Liebe. Darum sollen wir sie annehmen, weil Christus sie angenommen hat. Nicht abgrenzen, annehmen. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich kann auch nicht sagen, dass ich das jemals schaffen werde. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich sehe Gottes Perspektive in diesem Satz. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn damit lobt ihr Gott. Das bedeutet Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen, ihm zuzuhören, ihn ernst zu nehmen. Das ist nicht leicht. Und wenn ich Jesu Anspruch an mich sehe und die Vorstellung, ich soll einen Nazi ernst nehmen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dann weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Aber ich weiß, Jesus ist für diesen Mann gekommen, für diese Frau, für alle. Und ich hoffe es, dass ich es schaffe, alle Menschen zu lieben, so gut ich es eben kann, mit all den Fehlern, die ich habe. Nicht um alles gut zu heißen, alles so glatt zu bügeln oder mein Profil zu verlieren, sondern weil Jesus für ihn gekommen ist. Um Gottes Liebe in die Welt zu tragen, die uns dazu bringt, Gott mit einer Stimme zu loben. Als Gemeinde vor Ort, als Christen weltweit, als Menschheit, die Gottes Liebe erfährt. Es ist höchste Zeit. Es ist Zeit. Die Lichter leuchten schon. Die Hoffnung ist schon entzündet. Es ist Zeit, dass du kommst. Mach dich auf zu uns. Zeig dich endlich im fremden Kind. Lehr uns die Sprache deiner Liebe, ohne Verstehen. Verführ uns im Fremden, deinen Bruder zu sehen. Komm und setz dich mit uns an den Tisch. Leg deine Hand sanft auf unsere drauf und lehr uns dein Bitten und Teilen. Es ist Zeit. Mach dich auf und geh mit uns über die Grenze fort. Nimm die Angst aus dem Herzen. Mein Land zuerst, der Mensch zuerst. Das war dein Wort. Komm, mach es wahr und trag uns fort. Zeig uns dein Land, wo Honig fließt, wo keiner der Liebe den Hahn abdreht, wo die Angst weg ist und das Herz wieder blüht. Amen.